Guten Morgen, schön bei euch zu sein an diesem herrlichen Tag. So könnte das Wetter für mich immer bleiben und ein bisschen wärmer noch werden, wird es ja auch. Ja, Öli, danke für die lieben Worte, wertschätzenden Worte. Ich bin sehr dankbar, dass ich Öli im Team habe. Das ist ein Hammertyp, ihr habt einen coolen Pastor. Und ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Er ist überall, wo ich ihn vorstelle, so Leuten und sage, ja, da könnten wir Öli dran lassen. Und dann sagen sie, kenne ich noch nicht. Und dann nachher, wenn sie ihn dann treffen, dann sagen sie, jetzt verstehe ich, warum du den cool findest. Dann sage ich, siehste, einfach mir ein bisschen mehr glauben, dann läuft das meistens recht gut. Nicht immer, aber weil Menschen machen Fehler. Aber das ist ja gut so, dass wir nicht perfekt sein müssen, auch wenn wir mit unseren Gaben dienen. Denn der immer perfekt sein will, der wird am Ende gar nichts machen, weil er immer Angst hat vor Fehlern. Großzügig mit meinen Gaben dienen. Ja, das ist ein spannendes Thema. Und wo fängt man da an und wo hört man auf? Und das Ganze in einer halben Stunde, weil die Bibel voll davon ist. Und ich habe mir vorgenommen, mit euch einen zentralen Vers des Römerbriefs anzuschauen heute Morgen und dort aus diesem Vers so diese Gedanken und das Reden Gottes zu diesem Thema heute Morgen in eure Mitte hineinzutragen. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern oder Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger oder euer logischer Gottesdienst. Es gibt also einen logischen Gottesdienst, einen vernünftigen Gottesdienst. Also gibt es auch einen unlogischen. Und den sollten wir nicht betreiben. Wir sollten einen logischen, einen vernünftigen Gottesdienst. Dieser Vers, ich lese ihn nochmals, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Geschwister oder Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Soweit Gottes Wort. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und wir bekennen, dass wir dieses Wort glauben, weil durch dieses Wort du die Welten geschaffen hast. Du selbst bist dieses Wort Fleisch geworden, anfassbar, greifbar auf unserer Ebene und doch allmächtig, ewig, göttlich. Und wir beten, dass du durch dein Wort heute auch Glauben wächst in unserem Herzen und dein Werk tust in uns und durch uns zur Ehre deines Namens. Amen. Ja, mit Gott, mit meinen Gaben dienen, großzügig. Da stellt sich für mich die Frage, erst einmal, warum? Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir großzügig mit unseren Gaben Gott dienen? Warum braucht Gott mich überhaupt? Gott ist allmächtig, Gott ist ewig. Den gab es vor mir, den wird es nach mir geben. Der hat sein Reich schon gebaut, der hat die Welt geschaffen. Warum, was will Gott mit meinen Gaben? Warum? Warum soll das überhaupt sein? Wozu braucht er meine Gaben? Warum? Und die Antwort des Paulus ist hier in Vers 12, in Kapitel 12, das ist eine sehr, sehr entscheidende Stelle. Warum? Ein bisschen jetzt den Römerbrief, ein bisschen aufgesplittet für uns alle. Der Römerbrief lässt sich so in zwei große Teile aufteilen, nämlich Kapitel 1 bis Kapitel 11 und Kapitel 12 bis Ende. Da ist so die Schnittstelle zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Manche machen gerne nochmal einen Zwischenteil, nämlich da Kapitel 9 bis Kapitel 11 und das sind dann so die schwierigen Kapitel, die viele Mühe mit haben, vor allen Dingen Kapitel 9 und 10 und dann erst 11 wird es dann wieder angenehmer, da geht es um die ganze Sache, dass Gott vorher alles weiß und so weiter. Das Problem bei solchen Texten ist, dass wir oft Elemente nur aus dem Zusammenhang rausnehmen und dann einzelne Verse, vielleicht sogar einzelne Kapitel lesen und die nicht ganz verstehen, was sie in der Summe sagen, weil wir den Kontext, den Zusammenhang außer Acht lassen. Und Zusammenhang, Kontext bestimmt Bedeutung in allem, was wir tun. Alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir lesen, alles, was wir sagen, ist immer der Zusammenhang, die Königsdisziplin, um es richtig zu verstehen. Das ist auch bei der Bibelauslegung so. Der Kontext bestimmt Bedeutung. Also, welchen Kontext haben wir hier? Wir befinden uns in einem Brief, in dem Paulus uns 11 Kapitel lang erklärt hat, was Gott alles tut. Wie gewaltig er handelt, wie notwendig sein Handeln ist, wie allumfassend sein Handeln ist und warum es so wichtig ist, dass er handelt. Weil in Kapitel 3, nachdem er einige Schlussfolgerungen gezogen hat, sagt er, sie sind alle zu kurz gekommen. Alle Menschen, es ist nicht ein einziger Mensch auf dieser Erde, der noch Ruhm und Ehre bei Gott hat. Wir haben alle versagt. Kapitel 1 geht schon los und zwar in Vers 28, da sagt er, sie haben Gott nicht erkannt und ihr Verstand, ihr Nous, ihr Erkenntnis, das heißt im Griechischen Nous, das ist verfinstert worden oder ist stumpf geworden. Sie können, und dann fängt an, alles mögliche Komische zu passieren. Sie fangen an, das Geschaffene zum Göttlichen zu machen. Das nennt die Bibel dann Götzendienst. Das muss nicht sein, dass man da irgendwo eine Statue hinstellt, sondern dass man das Geschaffene zum Göttlichen macht. Weil man Gott nicht mehr Gott sein lässt, weil man Gott nicht mehr als Gott erkennt. Das ist so die Beschreibung, Kapitel 1, die Analyse des Paulus. Die Welt ist verkehrt, sie ist auf den Kopf gedreht, sie ist krank, sie ist kaputt. Und die Menschen schaffen das nicht. Und ob sie Juden sind oder Heiden sind, egal. Sie kriegen das nicht hin. Und deswegen musste Gott eingreifen und er sandte seinen Sohn und rettete die Welt, indem er Mensch wurde, indem dieser vollkommene Gottessohn, dieser Mensch, vollkommen lebte, ohne Schuld, aber doch stellvertretend für uns die Schuld auf sich nahm. Aber er blieb nicht im Tod, sondern er stand auf. Gott bewies dadurch, dass er dieses Opfer angenommen hat, dass dieses Opfer ausreicht für alle Ewigkeiten. Und wir lesen im letzten Abschnitt des ersten Teils, also Kapitel 11 jetzt, was die Schlussfolgerung von Paulus ist. Nachdem er all diese Argumente, die ich jetzt keine Zeit habe, mit euch alle durchzugehen, die Welt ist blöd, die Welt ist krank, die Welt ist kaputt, die Welt ist nicht in Ordnung, es braucht einen Retter und ob du Jude bist oder Heide bist, ob du alle Gesetze kennst oder gar keine Gesetze kennst, ob du das alles verstehst, wie Gott in seiner Souveränität das alles hinkriegt oder nicht hinkriegt, ich glaube eher, dass du es nicht verstehst, weil kein Mensch das so richtig versteht, ist die Schlussfolgerung Kapitel 11, da lesen wir ab Vers 28 mal. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch ihren Ungehorsam, so sind sie jetzt auch sie, also das sind die Juden, eure Begnadigung gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie nun unter die Begnadigung kommen. Sehr komplizierter Paulussatz, aber jetzt kommt das Entscheidende. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er alle gnädig sein kann. Gott hat alle am Ende ein Urteil gesprochen über alle, sie sind alle ungehorsam, ob sie das Gesetz hatten oder nicht, ob sie Juden waren oder Heiden waren, alle hat er gesagt, ihr seid ungehorsam, damit er allen gnädig sein kann. Damit er allen gnädig sein kann. Das ist der Schlussfazit von gesamten Kapitel 1 bis 11. Gott will allen Menschen gnädig sein. Gottes Gnade gilt allen Menschen. Gott liebt alle Menschen. Er will allen gnädig sein. Und dieses Fazit begeistert Paulus so sehr, dass er die nächsten Verse nur noch in einen Lobpreis ausbricht. Oh, was für ein Geheimnis Gottes. Wer kann ihn erfassen? Und so weiter. Das kann ich verstehen, dass Paulus dort in Anbetung rausbricht, weil es tatsächlich unfassbar ist, was Gott hier tut. Er will allen Menschen gnädig sein. Ob du glaubst, dass du gut bist, ob du glaubst, dass du total der letzte Depp der Nation bist, ob du dich schlecht fühlst oder gut fühlst, in Wirklichkeit, in Gottes Augen, sind sie alle zu kurz gekommen. der Gute und der Schlechte, damit er allen Barmherzigkeit geben kann. Und diese Barmherzigkeit, das ist der Schlussvers von diesem ersten Teil. Und das greift Paulus jetzt in diesem zweiten Teil auf und sagt, ich ermutige euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber hinzugeben. Das heißt, der erste Grund, warum wir einen vernünftigen Gottesdienst tun sollen, ist begründet in dem Erkennen, dass Gott gnädig gewesen ist über meinem Leben. Der erste Faktor, das erste Fundament, was ich wissen muss, warum ich mit meinen Gaben dienen darf, ist, Gott ist mir gegenüber gnädig gewesen. Ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht auf dem Fundament. Schau mal, wie toll und wie super ich drauf war, wie begabt ich bin, was für ein toller Hecht ich bin und wie gut, dass Gott mich hat. Nein, es ist genau andersrum, wie gut, dass ich Gott habe. Wie gut, dass er gnädig gewesen ist über meinem Leben. Diese Erkenntnis ist das erste Fundament, um gesund mit meinen Gaben anderen zu dienen, großzügig zu sein, weil Gott mir gegenüber großzügig war. Gott war großzügig gegenüber mir. Er hat mir Gnade gezeigt. Ich hätte den Tod verdient, aber ich darf leben. Halleluja. Und dieser Text drückt es ja sehr in einer sehr spannenden Form auf. Er spricht von einem, gebt eure Leiber als ein Opfer. Wisst ihr, das ist ein jüdischer Text, das ist ein Text, der auf dem Hintergrund des Alten Testaments geschrieben ist. Wisst ihr, was ein Opfer bedeutet eigentlich? Was war ein Opfer? Das war normalerweise gleichbedeutend mit Tod. Tod. Aber hier heißt es, gebt eure Leiber hin als ein Opfer, ein lebendiges Opfer. Halleluja. Ich kann Gott mit meinen Gaben großzügig dienen. Ich muss nicht mehr ein Todesopfer sein, sondern ein lebendiges Opfer. Wie cool ist das? Das einzige Opfer, das noch möglich gewesen wäre, wäre das Todesurteil über mein Leben. Aber nun, wegen der Barmherzigkeit Gottes, wegen der Gnade Jesu Christi, weil er für mich starb, muss ich nicht mehr sterben, sondern darf lebendig bleiben, darf voll im Leben sein. Im Gegenteil, ich darf nicht nur lebendig bleiben, irdisch, ich darf sogar ewiges Leben haben. Ein Leben göttlicher Qualität. Also der erste Grund für warum ist, wegen der Barmherzigkeit Gottes, kann ich mal die nächste, genau, wegen der Barmherzigkeit Gottes. Das ist der erste logische Grund für diesen Gottesdienst. Deswegen ist es ein logischer Gottesdienst. Weil Gott sein Leben für mich gab, muss ich mein Leben nicht mehr geben, indem ich sterbe, sondern indem ich ein lebendiges Opfer bin. Die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, ein Mensch, der das richtig ansatzweise verstanden hat, ganz verstehen werden wir das nie, der kann nicht anders, als anzufangen, mit dem, was er hat, zu dienen. Weil er verstanden hat, dass Gott großzügig gegenüber meinem Leben ist. Deswegen ist der Anfang von allem, was wir tun, immer darin begründet, dass wir Jesus erkennen. Dass wir ihn erkennen, dass wir seine Gnade erkennen, dass wir seine Liebe erkennen. Wenn wir alle andere Form von Gottesdienst führt unweigerlich in Selbstgerechtigkeit oder in Selbstverdammnis. Führt entweder in Minderwertigkeitskomplexe oder in Arroganz. Führt entweder in Unterdrückung oder mangelnden Wert. Weil wir entweder uns toll fühlen oder schlecht fühlen. Entweder super begabt. Es gibt auch die Menschen, wo du das Gefühl hast, ganz ehrlich, alles, was die anpacken, können die. Denkst, die sehen gut aus. Dann sind sie noch intelligent und dann sind sie noch künstlerisch begabt. Das ist einfach unfair. Eins wird doch reichen. Also mir geht es manchmal so, ich denke, also das ist unverschämt, was der alles drauf hat. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dass die Warum-Frage, warum ich mit meinen Gaben Gott diene, nicht in meinem Tollsein oder in meinem weniger Tollsein, sondern in der übermäßigen Gnade Gottes liegt, dass er allen gnädig wurde, weil er alle ungehorsam erkannt hat. Alle gesagt hat, keiner ist gut genug. Wir springen alle unter die Messlatte durch. Weißt du, wenn die Messlatte 2 Meter ist, dann bringt es dir nichts, ob du 1,99 springst oder nur 1 Zentimeter. Das ist immer falsch. Du gehst immer unten durch. Es ist vielleicht bei 1,99 noch schmerzhafter, weil es so fast war. So beinahe. Das sind dann die Klausuren, die du nach Hause kriegst als lieber Schüler, wo du das Gefühl hast, hätte ich diesen kleinen blöden Fehler nicht gehabt, dann wäre die Note besser gewesen. Aber fast ist eben auch daneben. Es ist die Gnade Gottes. Es ist allein sein Erbarmen in meinem Leben. Kein anderes Fundament. Warum sind wir großzügig? Weil wir erkannt haben, dass Gott gnädig ist über unserem Leben. Das zweite ist, wir geben es als lebendiges Opfer, indem wir erkannt haben, dass Jesus Christus, der sich für uns geopfert hat, tatsächlich der Herr ist. Es geht um die Herrschaft Gottes. Viele Menschen wollen einen Retter haben, wollen einen Problemlöser haben, wollen jemanden in ihrem Leben haben, der ihre Probleme löst, ihre Begrenzungen hilft, irgendwie auszugleichen oder ihr Versagen sozusagen so ein Blankoscheck. Ist alles okay? Den lieben Heiland. Aber Jesus Christus ist nicht gekommen, um unser lieber Heiland zu sein, sondern er ist gekommen, um Herr zu sein. Um der Herr zu sein. Das war ja genau das Problem, was Paulus im Römer Kapitel 1 beschreibt. Als die Menschen sich für weise hielten, als sie glaubten, sie sind selber Herr, als sie glaubten, dass sie selber gerecht sind, da gab Gott sie dahin und sie wurden verblendet. Und dieses ganze Chaos dieser Welt ist ein Resultat, dass der Mensch nicht erkannte, dass Gott Gott ist. Und deswegen ist der vernünftige Gottesdienst begründet darin, nicht nur in der Gnade Gottes, sondern in der Erkenntnis, dass Gott nicht nur gnädig ist, ja, er ist Herr. Er ist mein Gott. Er hat Recht, in mein Leben reinzureden. Er hat das Recht, dass ich mein Leben ihm anvertraue, dass er mich rettet, aber dass ich mein Leben ihm anvertraue, auch indem, dass ich ihm diene, dass ich nach seinem Willen frage. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Warum soll ich großzügig Gott dienen mit meinen Gaben? Warum ist das ein vernünftiger Gottesdienst? Ist klar. Warum? Wegen der Gnade Gottes und weil Jesus Christus nicht nur mein Retter ist, sondern mein Herr ist. Jetzt kommt die zweite Frage. Wie mache ich das jetzt? Paulus, was ist deine Antwort? Ich habe verstanden, du hast mir jetzt in 11 Kapitel deutlich gemacht, dass ich versagt habe, dass mein Kollege versagt hat, dass meine Frau versagt hat, dass meine Kinder versagt haben, dass meine Eltern versagt haben, dass wir alle versagt haben, aber dass Gott allen gnädig wurde. Und dass du immer noch der Herr bist. Und deswegen weiß ich, ja, warum soll ich dir dienen mit allem, was ich habe, und zwar großzügig, weil du mein Retter und mein Herr bist. Aber wie soll ich das jetzt denn machen? Und da antwortet Paulus jetzt in Kapitel 12 und in den letzten Kapiteln des Römerbriefs, das macht er übrigens in fast allen seinen Briefen so, dass er anfängt, erst einmal ein paar Kapitel zu erzählen, was Gott alles für uns tut, und daraus entsteht die Antwort des Menschen. Und das ist genau das Umgedrehte, was Religion. Religion sagt, ich sag dir erstmal, was du tun musst, damit du von Gott was kriegst. Und das Evangelium ist, ich sag dir, was Gott für dich getan hat, damit du auf dieser Grundlage richtig antworten kannst. Es fängt immer mit dem Handeln Gottes an. Und dieser zweite Teil beantwortet die Wie-Frage. Wie soll ich großzügig Gott dienen? Das Erste, was wir in unserem Vers hier lesen, ist, dass wir einen vernünftigen Gottesdienst haben. Und dann kommt es in Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes. Das ist das, was in Kapitel 1 gesagt wurde, was kaputt gegangen ist. Ein verdrehtes Denken soll jetzt erneuert werden. Eine neue Denkart soll reinkommen. Dass ihr prüfen mögt oder erkennen mögt, das ist das, was in Kapitel 1 gesagt wird, was sie nicht mehr erkennen konnten, was sie nicht mehr erkannten. Sie dachten selbst, sie wären Gott. Dass ihr erkennen könnt oder prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Es geht also um den Willen Gottes. Aber was ist der Wille Gottes? Er wird hier beschrieben mit 3 Wörtern. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene in Vers 2. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Die wichtigste Vokabel hier ist eindeutig das Gute, weil sie im Laufe der nächsten Kapitel, wenn ich lese meine Bibel meistens in Englisch, und wenn ihr meine englische Bibel anschauen würdet, dann würdet ihr sehen, dass ab Kapitel 12 bis Kapitel 15 das Wort Gut unwahrscheinlich häufig vorkommt. Kann man auch in der deutschen Bibel, bei mir ist die dann angestrichen, gut ist da immer grün angestrichen, das ist das, was, wonach ich mich ausrichten will, das Gute, das Gute, das Gute, das Gute. Der Wille Gottes kann zusammengefasst werden mit dem Guten, das ist das Gegenstück zum Bösen. Gott ist immer gut. Im Englischen gibt es so eine Redewendung, Gott ist immer gut, und dann antwortet die Gemeinde, alle Zeit ist er gut. Ja, Gott ist gut. Der Wille Gottes ist das Gute. Also, wir wollen den Willen. Wie diene ich Gott? Indem ich erkenne, dass ich Gottes Wille suche, und zwar das Gute. Das erste Kriterium für mich heute Morgen wichtig: Wie diene ich mit meinen Gaben? Es geht immer um das Gute. Es geht nicht um Recht haben, es geht nicht um besser sein, es geht um das Gute. Der Wille Gottes ist das Gute. Das Gute, was Gott will, das Gute, was der andere braucht und so weiter. Und wie komme ich zu diesem Guten? Indem ich in meinem Denken erneuert werde. Erneuertes Denken. Dieser Punkt, erneuertes Denken, ist entscheidend, dass der Heilige Geist das in uns wirkt. Dass die Beziehung mit Jesus, das Austausch mit ihm, mein Denken verändert. Das hat was mit einer Lebensgemeinschaft zu tun. Wenn ich bin mit meiner Frau bald 22 Jahre verheiratet. Yes, come on. Noch 30 warten oder 35 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wünschen wir uns noch sehr viele Jahre. Wisst ihr, was durch so eine Beziehung passiert? Man fängt an, anders zu denken, weil der Einfluss der Gegenseite, der Einfluss da ist. Das geht bis in die Geschmäcker rein, was man toll findet und nicht toll findet. Eine gute Beziehung führt dazu, dass man anfängt, anders zu denken. Und jetzt stellt euch mal vor, das ist nicht eine Beziehung auf Augenhöhe, sondern eine Beziehung zwischen dem allmächtigen Gott und mir. Wenn du mit ihm lebst, wird es automatisch so sein, dass du anfängst, neu zu denken. Du fängst an, Dinge zu lieben, die er mag. Du fängst Dinge komisch zu finden, die er komisch findet. Und du fängst Dinge an zu hassen, die er hasst. Das heißt, sein Denken überträgt sich immer mehr auf mein Denken. Und dies ist die Grundlage, damit ich erkenne, was das Gute ist. Weil was ist denn schon gut? Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber wir Menschen sind eben gefallen und alles, was wir denken, ist nicht immer gut. Das ist selbst bei dem Wort Liebe so. Dieses Wort Liebe, was ja so ein schönes Wort ist, kann so missbraucht werden für komische Dinge. Wie viel Verletzung, wie viel Enttäuschung, wie viel Bitterkeit, wie viel Kränkung, wie viel tiefste Traumata im Leben sind entstanden, weil Menschen glaubten, den anderen zu lieben. Weil es die Quelle nicht richtig ist. Und dann nützt es gar nichts, wenn die Quelle nicht richtig ist, dann wird das Ergebnis immer falsch sein. Deswegen muss das Denken erneuert werden. Und dieses erneuerte Denken hat was mit der Beziehung zu Jesus zu tun, mit dem Heiligen Geist, dass er in unser Leben hineingreift, dass er reinspricht, mit dem Wort Gottes, dass ich sein Wort lese, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe. Deswegen rate ich jedem Christen, nicht aus einer Gesetzlichkeit, sondern aus einem vernünftigen Gottesdienst heraus, weil er gnädig war, will ich diesen gnädigen Gott kennenlernen. Deswegen lese ich meine liebe Bibel. Ich lese sie regelmäßig. Und ganz ehrlich, wir haben so viele Möglichkeiten, heute das zu tun, wie keine Generation vor uns. Ich habe auf meinem Handy so viele Bibelübersetzungen, fast alles, was es gibt, ist auf meinem Handy, inklusive Hörbuchvariante. Ich muss nur ins Auto steigen und schon verkoppelt sich mein Handy mit meinem Autoradio und plötzlich geht meine Bibel an. Und dann schon kann ich Wort Gottes hören, während ich irgendwo hinfahre. Und mein Denken wird erneuert. Nicht aus einer Gesetzlichkeit, nicht aus einem Wissen, ich bin jetzt besser als die anderen, ich lese mehr die Bibel als der Öli. Ich weiß auch mehr als der Öli. Sondern aus einem Wissen, Gott ist mir gnädig geworden. Gott war gnädig über meinem Leben. Ich bin einer, der die Gnade fand. Und deswegen antworte ich, ich will diese Liebe antworten darauf, indem ich mein Denken erneuern lasse. Und wenn dieses Denken erneuert wird, dass ich erkenne, was der Wille Gottes ist, das Gute, dann kann ich anfangen, parallel dazu mit meinen Gaben zu dienen. Und wie sieht es aus? Da heißt es zum Beispiel in Vers 3 bis Vers 6, dass wir alle ein Maß des Glaubens bekommen haben und dass wir mit diesem Maß des Glaubens auch Gaben bekommen haben, mit denen wir dienen sollen. Und die sind sehr unterschiedlich. Und dann wird das Bild des Leibes gebraucht, also des Körpers. Und ja, mein Finger hat eine andere Funktion als mein Zeh. Meine Augen haben andere Funktionen, aber das ist alles gut, dass ich das habe. Ich bin sehr, sehr dankbar für jedes Glied meines Körpers, was ich habe. Und alles, was nicht so funktioniert, zurzeit habe ich eine Sehnenscheidentzündung hier am Ellbogen. Und selbst meine Bibel zu halten so oder irgendwas zu nehmen, tut unwahrscheinlich weh. Ich habe immer noch meinen Ellbogen, aber stell dir mal vor, ich hätte den nicht. Was könnte ich dann nicht alles nicht machen? Also wir sind Teil des Leibes und wir sollen mit unseren Gaben dienen, nämlich unsere Gaben sind dann Geschenke Gottes. Und dann führt Paulus das in diesem Kapitel auf, wie diese Gaben sein können. Das kann ganz unterschiedliche sein. Das eine ist prophetische Reden, das andere ist Gastfreundschaft. Und es geht ja hier nicht um eine vollständige Liste, sondern es geht Paulus um die Erkenntnis. Leute, dient vernünftig Gott. Und dient vernünftig Gott mit dem, was du hast. Und nicht mit dem, was du nicht hast. Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn ich Gäste habe, kann ich denen nur auf den Tisch geben, was ich habe. Was ich nicht habe, kann ich nicht geben. Dann sagen wir, schön, dass ihr da seid. Stellt euch jetzt einfach mal vor, mein Herz wünscht euch das ein saftiges Steak. Ich habe aber nur einen trockenen Knäcker-Keks hier. Aber stellt euch das vor, na, ich kann nur das geben, was ich habe. Aber weil Gott uns begnadigt hat, weil Gott uns Gaben gegeben hat und alle Gaben, dort steht auch das Wort Charisma, das ist wieder ein Wort, Geschenkegaben aus Gnade. Setze sie ein. Gaben werden dann zu Aufgaben. Nicht um Gott was zu beweisen, sondern als Antwort auf seine Liebe. Und die sind sehr unterschiedlich. Das heißt, Gaben werden zu Aufgaben. Du hast keine Gabe in deinem Leben. Nichts, was du hast, hast du nur. Alles, was du hast, ist auch eine Aufgabe. Und meistens fällt es einem gar nicht so schwierig, mit dem, was man hat, zu dienen. Problematisch ist oft, wenn wir das tun wollen, was wir gar nicht haben. Und da ist ein erster Denkfehler, den viele Christen haben. Viele wollen Gott dienen mit den Gaben, die sie gar nicht haben, sondern mit den Gaben, die andere haben. Es ist so, Jesus, eigentlich will ich unbedingt dir dienen. Ich will dir Gutes tun, ich will Menschen, ich liebe dich. Aber wenn ich müsste wenigstens singen können. Aber wenn ich den Mund aufmache, sollte ich in der hintersten Reihe 5 Meter Abstand nehmen. Damit die anderen nicht aus dem Takt und ich weiß nicht, was kommt. Bitte veränder meine Stimme. Kannst du gerne beten. Aber fang nicht an, mit dieser Gabe zu dienen. Und schiele nicht auf die anderen, die das können. Sondern diene mit der Gabe, die du hast. Gaben werden zu Aufgaben. Und was ist eine Gabe? Eine Gabe ist meistens das, was dir leicht fällt. Meistens das, was dir liegt. Das ist deine Gabe. Deswegen muss Dienst auch nicht Krampf sein, sondern kann ganz entspannt sein. Da gibt es Typen, die sind total organisiert. Wirklich, hyper. Die kommen irgendwo rein, das Ding wird sofort strukturiert. Ja? Und du fragst dich, wie kriegen die das immer hin? Ja, wahrscheinlich hat der da eine Gabe, die du nicht hast. Aber dann gibt es andere Typen, die kommen in den Raum rein. Und sobald sie den Raum betreten, kommt Atmosphäre rein. Menschen fühlen sich wohl, Es kommt eine gewisse Stimmung rein. Und der andere kann sich anstrengen, was er will. Das kriegt er nicht hin. Der kann Bücher dazu lesen. Es funktioniert nicht. Es wird nur noch schlimmer. Weil er dann mit seiner Strukturiertheit versucht, die Emotionen hochzukriegen. Okay, Schritt 1, lächeln. Schritt 2, begrüße freundlich. Und du fühlst, wie so ein Roboter da irgendwas da macht. Und die wenigsten Menschen verlieben sich in Roboter. Also das funktioniert nicht. Das ist eine andere Gabe. Das heißt ja nicht, dass wir nicht lernen können, aber meistens liegen Gaben in dem Bereich, was uns leicht fällt. Dann sagt Paulus uns vom Leib, den Gedankengaben mit unseren Gaben großzügig dienen, heißt zu verstehen, dass wir unsere Gaben uns ergänzen. Dass der andere ja von Gott bewusst eine andere Gabe hat als ich. Warum? Weil ich kann nur einen vernünftigen Gottesdienst haben, miteinander, nicht alleine. Ich brauche den Öli, weil der Öli Dinge kann, die ich nicht kann. Wir sind ein Leib in Ergänzung und dann brauche ich keinen Neid, sondern dann kann ich mich freuen, dass er das kann, was ich nicht kann. Wenn ich so eine Stimmungskanone bin, ja, ich komme in den Raum rein und sofort fühlt sich jeder wohl, aber ich bin immer der Herd allen Chaos. Ja? Also wenn ich reinkomme, ist Stimmung da, aber Chaos. Dann bin ich froh, dass einer, der keine Stimmung bringen kann, aber Ordnung reinbringen kann und wir beide ergänzen uns. Und schon hast du eine super funktionierende Gruppe. Super funktionierende Gruppe. Und da brauchen wir uns nicht neidisch gegenseitig sein, sondern sagen, ich brauche dich. Und wie sagt Paulus uns noch etwas? Es geht um einen Maßstab. Und das können wir dann in den nächsten Kapiteln dann erkennen. Ich habe euch gesagt, dass das Wort gut sehr häufig vorkommt. Das zweite Wort, was sehr zentral vorkommt, ist das Wort Liebe. Und Jesus Christus wird extrem häufig in diesen nächsten Kapiteln nicht als Jesus Christus nur benannt, sondern als Herr Jesus, also mit dem griechischen Wort Kyrios. Es geht tatsächlich um das Gute und das Gute qualifiziert sich durch die Liebe. Das führt dann Paulus in Kapitel 13 aus. Denn die Liebe ist der Erfüllung allen Gesetzes. Aber was ist denn Liebe? Ja, der Maßstab der Liebe ist deutlich gemacht an Jesus Christus. So wie er Liebe definiert, das ist Liebe. Nicht, was mir gefällt. Deswegen können wir tatsächlich auch mit unseren Gaben kritisch ethische Werte bewerten. Und sagen, schau mal, das ist zwar, gefällt dir zwar, das liegt dir zwar, aber das ist nicht gemäß dem Maßstab, wie Jesus Liebe definiert. Und können Dinge korrigieren. Weil die beiden Begriffe Liebe und Jesus Christus zusammengehören. Das können wir in Römer 13 lesen. Das ist ja in dem Zusammenhang des nächsten Kapitels. Oder auch in Römer 12 ist dieses Maß des Glaubens. Da komme ich jetzt noch als Letztes dazu. Wie diene ich ihm? Mit dem Maß des Glaubens. Was heißt das Wort Maß? Wenn ihr das Wort Maß hört, im Deutschen heißt es ja auch eine Begrenzung, oder? Also ich meine jetzt nicht das Maß Bier, aber auch das ist eine Begrenzung. Nämlich es ist nur ein Maß und nicht zwei. Ja, es ist immer eine Begrenzung und so Maß des Glaubens. Jeder von uns hat ein Maß des Glaubens, ein Maß, mit dem wir dienen können. Jesus beschreibt es so, der Herr ging und gab dem einen 10 Talente, 5 Talente, 2 Talente. Das kann man hinstellen und sagen, naja, finde ich unfair. Habe ich vorhin schon mal beschrieben, ja. Es gibt die Typen, die gut aussehen, alles können, noch nett sind dabei. Wenigstens eine Sache müssten sie nicht können. Aber Gott hat ihnen eben 10 Talente, aber Gott verlangt von ihnen auch mehr. Also von mir verlangt. Ja, Halleluja. Ja, so ist es. Sie hat es verstanden. So ist es. So ist es. Das Maß des Glaubens. Aber interessant ist hier das Wort Glauben. Es ist ein Maß des Glaubens. Dienen hat immer auch mit Glauben was zu tun. Warum? Weil Gott mit dem anfängt, was wir haben und nicht mit dem, was wir nicht haben. Das Natürliche wird zum Übernatürlichen. Und da könnten wir jetzt zig Beispiele in der Bibel beschreiben. Das eine ist zum Beispiel Paulus. Da ist so ein Typ, Paulus, gebildet. nicht nur in der jüdischen Religion, nicht nur im Alten Testament, nicht nur als Pharisäer. Wahrscheinlich hat er die Bibel auswendig gekannt, er kannte die griechischen Philosophen, er kam aus Tarsus, war hochgradig gebildet. Er war römischer Bürger, er hatte das beste Recht, was es damals gab. Also wenn du Römer warst im Bürgerrecht, dann hattest du Vorteile. Das sind alles natürliche Dinge. Aber wenn wir nachher den Paulus sehen, wie er Gott dient, genau diese Dinge setzt er ein. Nicht umsonst haben wir die meisten Briefe des Neuen Testaments sind von Paulus. Wie oft argumentiert Paulus mit seinem Bürgerrecht und sagt, ey, ich bin römischer Bürger, du darfst mich nicht einfach so schlagen. Das kannst du mit dir machen, aber nicht mit mir. Warum? Weil ich römischer Bürger bin. Paulus nutzt seine Gaben und doch bleibt es nicht beim Natürlichen, da komme ich gleich noch. Mose, der ist dieser Prinz von Ägypten, mitten in der Wüste, 40 Jahre Schafhirte, und Gott holt ihn da ab und sagt, Mose, pass mal auf, ich will, dass du jetzt das Volk Israel befreist. Ich kenne Pharao, vor dem bin ich geflohen. Ich bin in dem, seinem Haus aufgewachsen. Ich weiß, wie mächtig Ägypten ist. Ja, was hast du denn in deiner Hand? Sagt er, ja, ein Hirtenstab. Ich sage, okay, mit dem machen wir das. Nimm mal deinen Stab und mach Wunder damit. Ein Stab macht keine Wunder. Jeder von euch kann das nachweisen, indem er einfach in den Wald geht, ein Stück Holz abschneidet und so weiter und probier mal, ob deine Badewanne das Wasser teilt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Selbst die Badewanne wird sich nicht teilen. Ja? Geschweige denn ein Meer. Aber Gott sagt, das geht. Wenn du den Stab so einsetzt, dass ich verherrlicht werde und dass mein Wille geschieht, dann teilt sich sogar ein Meer. Und das Meer teilt sich. Halleluja. Gott fängt mit dem Natürlichen an. Oder da gibt es diese Witwe. Im Alten Testament, sie ist Witwe, ihr Mann war Prophetenschüler, ein Bibelschüler, ein anfängender Prediger. Und dann stirbt er und dann kommt sie zu Elisa und sagt, mein Mann ist gestorben. Und jetzt kommen die Schuldeneintreiber und die wollen meine Kinder als Sklaven. Und dann sagt die Witwe, der Prophet zu der Witwe, was hast du zu Hause? Und ihre Antwort ist, ein Krug mit Öl. Das war, was sie hatte noch. Und dann sagt der Prophet, das reicht. Jetzt holst du mal ein paar Krüge von deinen Nachbarn und dann werden wir mal schauen, wie viel Öl aus diesem Öl rauskommt. Gott fängt immer mit dem an, was du hast. Setze das ein, gebrauche das, investiere das. Oder da ist ein kleiner Hirtenjunge David, der von Gott gesalbt ist, König zu sein. Und er ist im Kriegsgefecht. Und da ist so ein Riese, der heißt Goliath. Und dann sagt er, ich kämpfe gegen den. Und was nützt er? Die Rüstung von dem König Saul? Nee, mit der kann er gar nicht. Hat er noch keine Übung drin. Er fängt an mit der Steinschleuder, mit der er Übung hatte. Das war die Gabe, die er hatte. Er wusste, wie man mit der Steinschleuder umgeht. Gestern habe ich mit meiner Tochter mit so einer Zwille versucht, haben wir so Treffzielübungen gemacht. Wer gewinnt, wer trifft häufiger? Und es steht 1-1, ja? Okay. Aber das ist ja mit der Zwille. Steinschleuder geht ja so. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte, dass ich nicht selber erschlage damit. Weißt, sowas so drehen und dann irgendwann lässt du los, dann geht der Stein in welche Richtung geht denn der Stein bei mir? Keine Ahnung. Zufallsergebnis. David kannte diese Schleuder. Er wusste damit umzugehen und Ergebnis war ein riesiger Sieg. Gott gebrauchte diese Gabe, die er hatte. Er brauchte keine andere. Er brauchte nur die. Wir lesen im Römerbrief am Ende, wie Paulus damit umgeht. Römer Kapitel 15, Vers 14 bis 20. Ich bin aber, meine Geschwister, euch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis. Das ist das, was sie erneuert euer Denken. Fähig auch einander zu ermahnen. Ich aber habe zum Teil auch euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir von Gott verliehenen Gnadengabe, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nation angenehm wäre. Da sind wir wieder bei diesem lebendigen Opfer. Ja? Geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nation, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Merkt ihr was? Paulus hat seinen Verstand, hat sein Bürgerrecht, hat sein Wissen, alles eingesetzt, hat sein Fleiß eingesetzt, aber er sagt, ich rechne nicht damit, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch bei ihm war das Natürliche, wird übernatürlich. Alle Gaben, die du hast, sind deine Aufgaben. Ob du so ein Stimmungstyp bist, ob du mathematisch gut bist, ob du gut kochen kannst. Also ich kann das nicht, bei mir stirbt man nicht, aber... Ja, aber das war's dann auch. Ob du musikalisch bist. Es gibt Menschen, die haben einen Blick für Einzelne. Die gehen in den Raum rein und sehen sofort, ob jemand irgendwie niedergeschlagen ist. Alle anderen laufen an dem vorbei, die sehen das. Das ist eine Gabe Gottes. Es gibt Menschen, wenn sie dir die Hand, wenn die Menschen als Gäste empfangen, da fühlst du dich wirklich wie ein König. Bei anderen fühlst du dich wie Punkt, 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 was auch immer. Und beide haben sich Mühe gegeben, aber der eine hat es als Gabe. Aber du kannst, indem du diese Gabe Gott gibst, großzügig, kannst du damit rechnen, dass Gott aus dem Natürlichen was Übernatürliches macht. Und das ist das Geheimnis im Gottesdienst. Das ist das Geheimnis dieses logischen Gottesdienstes. Diene nicht nur mit der Gabe großzügig, sondern rechne, dass Gott aus dem Natürlichen was Übernatürliches macht. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du anfangen, diese Gabe nicht nur einzusetzen, du wirst rechnen im Maß des Glaubens, dass Gott was Übernatürliches damit macht. Dass Menschen plötzlich verändert werden, nicht durch deinen Kuchen. Ich meine nicht so. Das passiert vielleicht auch, sondern indem tatsächlich Menschenleben verändert werden, Erneuerung geschieht, Menschen Jesus Christus kennenlernen. Wie viele Menschen kommen in Kirchen und hören eine Predigt, die gut vorbereitet ist, nur deswegen, weil vorher jemand gut gekocht hat? Ist so. Ist so. Die meisten Menschen kommen über Beziehungen rein. Und fühlen sich dann auch über Beziehung wohl. Aber das wird zum Übernatürlichen. Wozu soll das Ganze dienen? Warum dienen wir mit unseren Gaben? Haben wir geklärt. Wie dienen wir? Mit dem, was wir haben? Aus der Gnade Gottes? Rechnen mit dem Übernatürlichen. Wozu? Damit Menschen gerettet werden und Gott verherrlicht wird. Damit Menschen gerettet werden und Gott verherrlicht wird. Frag dich also nicht mehr in Zukunft, Herr, wie kann ich dir dienen? Sondern das, was du hast, setze es ein. Und wenn du fragst, ja, meine Kirche hat noch keine Arbeitsgruppe für Stricken oder sowas, brauchst du ja auch keine Arbeitsgruppe, sollst einfach anfangen damit. Nutze das, um Menschen, sei kreativ. Frag Gott, Gott, wie kann ich das einsetzen? Wie kann ich das machen? Aber fang mit dem, was du hast und rechne, dass das Übernatürliche reinkommt. Ein kleiner Junge in Amerika war sehr krank und brauchte dringend eine Operation. Aber seine Eltern hätten noch nicht einmal einen Teil der Kosten dafür aufbringen können. Sie hatten auch nicht die Möglichkeit, sich das Geld zu leihen. Seine 8-jährige Schwester hörte, wie ihr Vater zu ihrer Mutter sagte, jetzt kann ihn nur noch ein Wunder retten. Tess, so hieß das Mädchen, ging in ihr Zimmer, holte ihre geringen Ersparnisse und ging damit zur nächsten Apotheke. Es dauerte eine Weile, bis Tess die Aufmerksamkeit des Apothekers bekam, der sich angeregt mit einem Mann unterhielt. Ich möchte ein Wunder kaufen, sagte sie. Was willst du kaufen? Fragte der Apotheker verdutzt. Ja, mein kleiner Bruder Andrew ist sehr krank. Etwas Schlimmes wächst in seinem Kopf. Und mein Papa sagt, jetzt kann ihn nur noch ein Wunder retten. Also, was kostet ein Wunder? Tut mir leid, sagte der Apotheker, aber ich kann dir nicht helfen. Wunder verkaufen wir hier leider nicht. Da fragte sie der andere Mann, was für ein Wunder braucht denn dein Bruder? Ich weiß es nicht, antwortete Tess mit Tränen in den Augen. Ich weiß nur, dass er dringend eine Operation braucht, aber mein Papa kann sie nicht bezahlen und deshalb will ich mein Geld dafür hergeben. Wie viel hast du denn, fragt der Mann. $1.11, sagte Tess kaum hörbar. Mehr habe ich nicht, aber wenn es nötig ist, kann ich noch versuchen, ein bisschen mehr zu besorgen. Na, so ein Zufall, sagt der Mann lächelnd. $1.11, das ist genau der Preis für ein Wunder für kleine Brüder. Er nahm ihr Geld in eine Hand, ergriff ihre Hand mit der anderen und sagte, bring mich zu dir nach Hause, ich möchte mir deinen Bruder ansehen und deine Eltern kennenlernen. Mal sehen, ob ich die Art Wunder habe, die du brauchst. Dieser Mann war ein Chirurg, der auf Neurochirurgie spezialisiert war. Die Operation wurde kostenlos durchgeführt und es dauerte nicht lange, bis Andrew wieder zu Hause war und es ging sehr gut. Die Eltern waren überglücklich. Diese Operation war ein richtiges Wunder. Wie viel sie wohl gekostet hatte, fragte die Mutter. Tess lächelte. Sie wusste genau, wie viel ein Wunder kostet. $1.11. Plus den Glauben eines kleinen Kindes, dass ihre Gabe ausreicht. Gott fängt jedes Wunder fängt mit dem Gaben ein, die du einsetzt. Jedes Wunder kostet so viel, wie du hast. Jesus speiste 5000 Männer, die Frauen und Kinder nicht mitgezählt, mit der Gabe, die ein kleiner Junge brachte, nämlich 5 Brötchen und 2 Fische. Ein Wunder kostet immer das, was du hast, nie mehr, nie mehr, weil Gott allen gnädig war. Das Maß des Glaubens. Wie viel kostet dein Wunder? Wie viel kostet das Wunder deines Ehepartners? Wie viel kostet das Wunder für deine Familie, für deine Schulkameraden? Es kostet das, was du hast. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Setze es ein, großzügig. Aber es kostet auch die Gabe des anderen. Das Mädchen gab ihre Gabe und der Arzt brachte seine Gabe rein. Und so geschahen aus 2 Gaben das Wunder. Ich möchte euch ermutigen, anzufangen, aus der Barmherzigkeit Gottes einen vernünftigen Gottesdienst zu führen. Heute an diesem Tag diene mit deiner Gabe, die du hast, und erwarte, dass dadurch Übernatürliches geschieht. Ich habe ein paar Personen, die zu meinem Gebetskreis gehören. Also denen schreibe ich ab und zu mal und sage, könnt ihr für das und das beten und so weiter. Das sind Frauen und Männer in ganz Deutschland verteilt, meistens ältere Leute, also älter als ich, in Anführungsstrichen. Und sie sind Teil. Jedes Wunder, was ich erlebe, sind sie Teil davon, weil sie im Hintergrund für mich beten. Hier in dieser Gemeinde sind 2 Leute davon, die das tun. Und überall verstreut. Ihre Gabe, sie haben noch andere Gaben, aber diese eine Gabe ist, sie beten für mich. Gemeinsam teilen wir uns das Wunder. Gemeinsam teilen wir uns das Wunder. Ein Wunder kostet $1.11. Jesus, ich danke dir, dass du gnädig warst in unserem Leben, in meinem Leben. Und ich bete, dass unser Leben wirklich ein lebendiges Opfer, ein vernünftiger Gottesdienst ist, zur Ehre deines Namens und zum Heil der Menschen um uns herum. Herr, wir wollen Wunder sehen, wir wollen Übernatürliches sehen, wir wollen sehen, wie Menschen geheilt werden, frei werden, gesund werden, fröhlich werden, dankbar werden, friedfertig werden, versöhnend werden. Jesus, wir träumen von einem Pforzheim, das diesen Charakterzug Jesu hat, wo Menschen gesünder werden, fröhlicher werden, freier werden, dankbar sind, Herr. Und danke, dass du das nicht ohne uns machst, sondern mit uns machst. Und wir wollen uns in 1 Dollar und 11 Cent dir geben. Amen.